Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Kleider der Frauen werden immer mehr zu einem gesellschaftlich-religiösen Zankapfel. In der Schweiz diskutiert man über ein Verbot der Burka, genau umgekehrt will man ihnen in Indonesien immer strengere Kleidervorschriften aufzwingen. Bentmush Morowska hat auf Sumatra beobachtet, wie die Scharia-Polizei gegen Frauen vorgeht, die sich nicht an die Kleidervorschriften halten.
Verkehrskontrolle in Moelabo auf der indonesischen Insel Sumatra. Hier in der Provinz Aceh gilt islamisches Recht und die Scharia-Polizei hält Autos und Motorräder an, um zu prüfen, ob sich alle muslimischen Frauen an die strenge Kleiderordnung des Islam halten. Frauen in engen Hosen oder Jeans oder zu kurzen Röcken müssen die als unzüchtig geltenden Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sie bekommen von der Scharia-Polizei einen langen Wickelrock zur Verfügung gestellt. Wiederholungstäterinnen müssen mit einer Haftstrafe rechnen. Scharia-Polizist Abdurrazak lässt nicht mit sich verhandeln. Wenn eine Frau von uns erwischt wird, die nicht hier in der Nähe wohnt, dann bekommt sie von uns einen Rock, den sie anziehen kann. So sind die Regeln und daran halten wir uns. Die strenge Kleiderordnung gelte natürlich nur für Muslime, sagte der Gouverneur der Provinz West Aceh, Ramli Mansur. In unserer Religion gibt es keine Diskussion über die Regeln des Islam. Wir erfüllen unsere Pflicht als Muslime. Wer nicht dem Islam angehört, der muss sich nicht an diese Regeln halten. In den Stoffläden, auf den Märkten in Moelabo und anderen Städten in Aceh werden islamgerechte Kleider und Kopftücher in allen Farben und Mustern verkauft. Eine der Verkäuferinnen hält die strenge Regelung der Islambehörde für übertrieben, obwohl ihr Geschäft davon profitiert. Also meiner Meinung nach sollte die Scharia-Polizei oder die Islambehörde nicht solche Regeln wie das Jeansverbot für Frauen erlassen. Es sollte in der Entscheidung jeder Muslimin liegen, angemessene Kleidung zu tragen. Aceh ist die einzige Provinz in Indonesien, in der auch das islamische Recht, die Scharia, gilt. Doch auch in anderen Regionen des Landes, mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit, gibt es mitunter strenge Vorschriften für muslimische Frauen. In der Provinz Ostjava beispielsweise hat die Fatwa-Kommission des Ulama-Rates der Muslime ein Verbot von Dauerwellen oder anderen ausgefallenen Frisuren verhängt. Höchstens verheiratete Frauen dürften sich, mit Genehmigung ihres Ehemannes, besonders schön machen. Landesweit gelte die Regelung noch nicht, sagte Aminuddin Yakub, der stellvertretende Sekretär der Fatwa-Kommission. Es sei aber in Arbeit. Die Aufgabe des Ulama-Rates ist es, den Glauben und das islamische Gesetz in der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass jeder Muslim eine moralische Verantwortung hat. Anik, eine junge Muslimin, die sich im Friseursalon gerade ihre Locken glätten lässt, findet das Frisurverbot völlig übertrieben. Ich gehe trotzdem zum Friseur, denn ich lege Wert auf mein Aussehen. Es geht mir nicht darum, gegen die Fatwa zu verstoßen. Deswinda, eine junge Studentin an der muslimischen Universität in Jakarta, sieht das ähnlich. Ich finde das nicht in Ordnung. Als Frau muss man doch gut aussehen. Die indonesische Provinz Aceh war im vergangenen Jahr wegen eines höchst umstrittenen Gesetzes weltweit in die Schlagzeilen geraten. Es sieht bei Ehebrechern die mittelalterliche Strafe der Steinigung vor.
Indonesiens strenge Kleiderordnung für muslimische Frauen, eine Reportage von Bentmush Morowska. Vor 1100 Jahren wurde das Kloster in Cluny gegründet. Es veränderte das religiöse und das weltliche Gesicht Europas. Das Kloster strahlte auch in die Schweiz aus. In Romainmoutier im Waadtländer Jura steht heute noch eine Abteikirche, die nach dem Vorbild Clunys gebaut wurde. Martin Heule hat sich mit Urs Staub die Kirche angeschaut. Urs Staub ist Direktor der Abteilung Kunst und Design im Bundesamt für Kultur und ein Kenner dieser Kirche.
Wir sind da in einem Joch, in einem Gewölbejoch drin. Das Gewölbejoch zeigt vier Teile und das zeigt eigentlich die ganze Heilsgeschichte, aber auf eine unendlich originelle Art und Weise.
Wir haben im also auf der einen Seite, da ist Adam und Eva, genau. Die Schlange, die Äpfel.
Jawohl. Wir sehen aber, das erste ist eigentlich hier gegen Westen. Das ist kaum mehr sichtbar, aber das zeigt Gott, der Adam und Eva erschafft, also die Erschaffung des ersten Menschenpaares. Und auf was Sie hingewiesen haben, das ist dann der sogenannte Sündenfall. Adam lässt sich von Eva verführen, die Eva lässt sich ihrerseits von der Schlange verführen und sie isst von den Früchten dieses Baumes,
Früchten
der von
der
Erkenntnis. Gott, genau, von Gott aber verboten gewesen ist. Übrigens ein ganz sehr schönes, pikantes Detail, wenn Sie genau hinschauen, der Kopf der Schlange ist nicht ein Schlangenkopf, sondern ein Frauenkopf.
Man hat das ein sehr hübscher, schöner Kopf.
Genau, man hat vermutlich im Mittelalter, war man doch noch der Meinung, dass die Verführung halt doch auf Seiten der Frauen zu suchen sei. Aber wie es auch sei, Sie haben dann das dritte Bild, haben Sie die Vertreibung von Adam und Eva nach dem Sündenfall aus dem Paradies. Das Tor des Paradieses ist vom Erzengel Michael bewacht, mit gezücktem Schwert, dass also die sündig gewordenen Ureltern des Menschengeschlechtes nicht mehr zurückkehren. Und dann interessanterweise kommt das vierte Feld, und das zeigt tatsächlich den heiligen Franz von Assisi, der um 1200 gelebt hat, vor einem Baum stehend. Der Baum ist voll von Vögeln, das zeigt die berühmte Szene
aus den
Florilegien. Genau, des heiligen Franz, der predigt den Vögeln. Und was will uns das sagen? Eigentlich ist auf diesen vier Feldern die gesamte Heilsgeschichte dargestellt. Am Anfang Gott im Frieden mit den Menschen nach der Schöpfung, dann der Sündenfall. Die Menschen verlieren dieses uranfängliche Glück in der Anschauung Gottes. Sie werden vertrieben auf die Erde und am Schluss dieses Erdendaseins kommt Christus und erlöst die Menschen wieder, öffnet das Paradies wieder. Und das ist hier dargestellt, eigenartigerweise durch den heiligen Franz, der den Vögeln predigt. Und das zeigt hier die uranfängliche Schöpfungsordnung, wo alle Wesen, die von Gott geschaffen worden sind, untereinander und mit Gott im Frieden leben. Das wird wieder erfüllt nach der Erlösung. Und das Symbol, das wieder erfüllt wird, das ist der heilige Franz, der selbst von den Vögeln verstanden wird. Also die Harmonie der Geschöpfe untereinander, die gestört war durch den Sündenfall, aber wieder gewonnen werden konnte durch das erlösende Werk Christi. Sie haben hier auf vier kleinen Feldern die ganze Heilsgeschichte im mittelalterlichen Sinne zusammengefasst.
Die Vorkirche von Ramain-Mottier im Waadtländer Jura, ein Beitrag von Martin Heule. Wie unsere Redaktion diese Woche mitgeteilt wurde, ist in Jerusalem Scheich Abdul Aziz als Bukhari verstorben. Der Pazifist und Sufi hat ein einzigartiges interreligiöses Netzwerk aufgebaut, die Jerusalem Peacemakers. Judith Wipfler hat Scheich Bukhari vor 2 Jahren persönlich kennengelernt und erinnert in ihrem Nachruf an einen großen Hoffnungsträger für Frieden im Nahen Osten.
My name is Sheikh Abdul Aziz al-Bukhari. I'm originally from Uzbekistan.
Sheikh Abdul Aziz al-Bukhari. Er wurde 61 Jahre alt. Sein Herz war nicht so stark wie seine Herzlichkeit, mit der er auch mich damals in der Jerusalemer Altstadt empfing. Mitten im Suk, an der Via Dolorosa, steht das verwinkelte Haus der Bukhari-Familie. Ohne Ortskundige nicht zu finden. Vor 400 Jahren kam der erste usbekische Scheich aus Bukhara nach Jerusalem. Seither ist das Haus der Bukharis Herberge für usbekische Pilger, der Scheich die Autorität der mystisch orientierten Sufi-Gemeinde der Region.
We don't believe in hate, in anger.
Wir glauben nicht an Hass, Wut oder Rache. Wir tolerieren die Menschen, denn wir glauben, dass das Gericht Gott gehört. Wir sind alle Gottes Geschöpfe und Gott ist der Einzige, der richtet. Und Gott sagt in seinem heiligen Koran, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nachbarn. Und deshalb heißen wir Sufis jeden willkommen, der zu uns kommt, und das macht uns zu dem, was wir sind.
Sufism. We always welcome anybody who comes to us.
Den Teufelskreis von Vergeltung und Rache zu durchbrechen, das war Bukharis Hauptanliegen. Mit seiner Gruppe der Jerusalem Peacemakers, der Jerusalemer Friedensmacher, zeigte er, dass Freundschaft möglich ist, dass man auf Rache verzichten kann. Strafen werde Gott allein, nicht wir.
God wants us to live together in peace and harmony.
Gott will, dass wir in Frieden und Harmonie miteinander leben. Er ist der Schöpfer und wir sollten einfach tun, was er verlangt. In keiner einzigen Religion sagt Gott, du musst töten, zerstören oder Menschen schaden. Gottes Botschaft war Liebe und Frieden.
God, his message was love and peace.
Als Brückenbauer zwischen Muslimen und Juden, so würdigt ihn auch die Jerusalem Post in einem Nachruf. Noch wichtiger scheint mir, dass Scheich Bukhari zusammen mit Rabbinern und christlichen Geistlichen einen religiösen Weg der Verständigung suchte. Gerade Juden und Muslime haben so viel gemeinsam, teilen Rechtsvorstellungen und haben in der Geschichte viel voneinander gelernt. Das könne heute wieder so sein. Und darum engagierte sich Scheich Abdulaziz Bukhari auch für eine abrahamische Union, eine Wiedervereinigung und Versöhnung der Kinder Abrahams. Wenn alle Gläubigen wirklich auf Gottes Stimme hören würden, dann sei der Frieden nicht mehr weit, erklärte er mir. Ja, den Frieden sehe er ganz nahe vor sich.
I see it so close, because there is no war lasted forever. All the war has to end. One day.
Scheich Abdulaziz al-Bukhari in einem Nachruf von Judith Wipfler. Die Arbeit der Jerusalem Peacemakers, die wird weitergehen. Der ist zwei Sonntagmorgen mit Blickpunkt Religion. Hans-Jörg Schulz jetzt mit den Meldungen von Kirchen und Religion.
Kurt Koch schon bald nach Rom. Der Basler Bischof Kurt Koch wird voraussichtlich in den nächsten Tagen zum neuen Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen ernannt werden. Das berichteten die italienischen Tageszeitungen Il Giornale und Corriere della Sera in ihren Freitagsausgaben. Der 60-jährige Koch würde dann dem 77-jährigen Kardinal Walter Kasper folgen, der seit 9 Jahren der Ökumene-Minister des Vatikan ist. Eine offizielle Bestätigung dieser Meldung gibt es vom Vatikan noch nicht, aber die Gerüchte, dass Koch nach Rom wechseln könnte, kursieren schon seit Monaten. Mit der Ernennung würde Koch mit großer Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit auch die Kardinalswürde übertragen bekommen. Bischof Koch gilt als profunder Kenner der ökumenischen Szene und hat vor 5 Jahren das Ökumenebuch »Dass alle eins seien« verfasst. An einem wichtigen Stolperstein in der Beziehung, etwa zu den reformierten Kirchen, hat Koch allerdings immer festgehalten, dem katholischen Bischofsamt.
Für die römisch-katholische Kirche ist das Bischofsamt nicht etwas, das auch zur Kirche gehört, sondern etwas, was für die Kirche grundlegend ist.
Erster Präsident der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen kommt aus Südafrika. Jerry Pillay heißt der erste Präsident der am 18. Juni gegründeten Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Pillay, der auch Generalsekretär der Vereinigten Presbyterianischen Kirche in Südafrika ist, wurde am Donnerstag in Grand Rapids gewählt. Die aus den Vorgängerorganisationen Reformierter Weltbund und Reformierter Ökumenischer Rat entstandene Weltgemeinschaft mit Sitz in Genf vertritt 227 Kirchen mit weltweit 80 Millionen Christen. Zum Leitungsteam der Weltgemeinschaft wird auch der designierte Präsident der Schweizer Reformierten Kirchen, Gottfried Locher, gehören. Katholische Kirche skeptisch gegenüber deutschem Sterbehilfeurteil. Sowohl im Vatikan als auch in der katholischen deutschen Bischofskonferenz sind Befürchtungen gegen ein Grundsatzurteil des deutschen Bundesgerichtshofs zur Sterbehilfe laut geworden. In dem Urteil wurde der selbstbestimmte Wille von Patienten gestärkt. Die Richter entschieden, dass die Behandlung von unheilbar kranken und selber nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten abgebrochen werden dürfe, wenn der Patient dieses zuvor so geäußert hat. Dieser Behandlungsabbruch entspreche nicht dem Tatbestand einer Tötung auf Verlangen. Die katholische Kirche fürchtet nun, dass diese Form der passiven Sterbehilfe ethische Folgeprobleme zeitigen könnte. Spanien plant landesweites Burka-Verbot. Auf Antrag der konservativen Oppositionsparteien sprach sich der spanische Senat mit knapper Mehrheit dafür aus, muslimischen Frauen das Tragen von Vollschleiern in der Öffentlichkeit zu verbieten. Solche Vollschleier seien diskriminierend und verletzten die Würde der Frauen, argumentierten am Mittwoch die konservativen Abgeordneten im mehrheitlich katholischen Spanien und überstimmten damit den sozialistischen Präsidenten Zapatero, der sich gegen ein Burka-Verbot ausgesprochen hatte. Gott entscheidet keine Spiele. Fußball und Religion haben nach Ansicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, viel miteinander zu tun. Es ginge bei beiden um Höhen und Tiefen und darum, wie man mit Erfolgen und Niederlagen umgehen kann. Allerdings gibt es für Schneider keinen Fußballgott, der ein Spiel entscheiden könnte. Man könne einzig Gott um die nötige Gelassenheit bitten, damit alle ihr Bestes geben, meinte der evangelische Theologe und sprach sich dagegen aus, für seine Lieblingsmannschaft zu beten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.